die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleone liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler, Herzen und Hügel.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei uns haben
wir eigentlich. Die Polizei fordert Sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir 26...
Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
ermöglicht. Ich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Der steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal!
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Allez les bleus, allez.
Zidane, il a frappé. Zidane, il a tapé.
Coup de boule.
Zidane, il a frappé. Zidane, il a tapé.
Genau, die Melodie verrät es. Hier ist Coup de boule, Kopfstoß, FM. Das Magazin von Fußballfans für Radio Korax. Bei Radio Korax für viele andere freie Radios produzieren wir auch. Wir laufen unter anderem, ich sag Hallo, nach Leipzig, Chemnitz, Dresden, Marburg und alle die uns zuhören. Kopfstoß FM, das Magazin von Fußballfans für Fußballfans. Mein Name ist Jörg Depter. Ja, in unserer heutigen Sendung gucken wir mal nach Jena. Der Grund ist eigentlich einer, der nicht so schön ist, denn es hat am letzten Wochenende massive Übergriffe der Berliner Polizei auf die Jena Fans gegeben beim Spiel Union Berlin gegen Jena. Ja, wir waren in Jena, haben dort mit den Fans gesprochen, die davon betroffen waren, und werden nachher dann auch den Leiter des Fanprojektes anrufen und mit ihm darüber reden, wie das jetzt so weitergehen wird in Jena, und mal so einen kleinen Ausblick machen, was heißt das eigentlich, Polizei und Fanprojektarbeit. Ja, außerdem bei uns in der Sendung noch Christoph Ruf, vielleicht dem einen oder anderen bekannt als Autor des Spiegels, Spiegel Online, schreibt da viele Geschichten über den Fußball, und der hat nämlich ein Buch rausgebracht, Ist doch ein geiler Verein heißt der. Der ist nämlich in der Fußballprovinz herumgereist und hat ein kleines Büchlein dazu herausgegeben. Und wir waren im Ausland, ganz weit weg, nämlich in Wien, fast auf dem Balkan, um es so zu sagen, und haben die dortige Zeitschrift Ballesterer FM besucht, die, wie ich finde, wohl momentan im deutschsprachigen Bereich wohl das Spannendste ist, was es bei Fußball oder über Fußball im Generellen überhaupt gibt. Kopfstoß FM hier bei Radio Korax oder dem freien Radio eurer Wahl. Wir haben uns natürlich auch mal die Frage gestellt, was denn so normale Leute über Ultras denken. Und das war eigentlich ziemlich klar, weil wir von Kopfstoß FM denken nämlich genau das Gleiche.
Fußball-Ultras, das sind für mich Chaoten, die das Thema Fußball vollkommen verkennen und eigentlich das für ihre Zwecke ausnutzen, aber nicht für das Thema Sport.
Naja, ich denke, das sind meistens Leute, die unter der Woche nichts, die unter der Woche viel Frust ansammeln, um das dann auszulassen in den Spielen. Aber ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass sie ihren Verein vertreten.
Allein habe ich mich mit dem prima unterhalten. Ja, und seine Meinung, ja, mal richtig buchen und so, und ja, gut. Aber das hat eigentlich mit Sport nichts zu tun. So als Mensch mit ihm unterhalten, 10 Minuten, wunderbar. Da war ungefähr so, wie alt waren, 25 rum. War auch ein bisschen rechts angelegt. Ja, und da muss man über das Thema Fußball, HFC hauptsächlich, unterhalten. Und ja, er war eben der Meinung, das gehört dazu, mache ich Buchen und dann ist wieder gut.
Das ging auch um Sport, oder?
Nee, um Sport eigentlich wenig, nur ums Prügeln, ja. Magdeburg, Leipzig und Halle und dann los und dann schon Tag vorher, aber dann ein bisschen Art Training gemacht, ne? Ein bisschen warm gemacht in Form von Prügelei oder was weiß ich. Und dann geht es eben zur Sache. Und danach ist aber wieder gut, wenn sie mal wieder alle Kumpels.
Ultra, das sind Hooligans. Ja, und die haben auch Glatzen oft und die prügeln sich halt im Stadion. Ja, und die kommen halt meistens nicht, um Fußball zu gucken, sondern eigentlich nur, um sich dann halt da zu prügeln.
Ja, aber so als Mensch, wie gesagt, könnte man sich mit ihm unterhalten. Und er hat auch meine Meinung akzeptiert, wo ich ihm gesagt habe, ich finde das persönlich überhaupt nicht gut, weil das mit Sport nichts zu tun hat.
Ja, mit Sport hat das nichts zu tun. Warum das jetzt hier gelaufen ist und wie ich finde, doch eine sehr treffende Analyse von dem war, was Fußballfans eigentlich sind, in ganz speziellen, nämlich Ultras. Das sei hier noch nicht verraten. Das wird sich nämlich am Ende unserer kleinen Sendung hier bei Kopfstoß FM auflösen. Vielleicht soweit. Ich lasse das erstmal stehen. Bleiben Sie gespannt vor allem. Ja, wir von Kopfstoß waren unterwegs gewesen vor kurzem mal wieder. Und zwar sind wir nach Wien gefahren, also dorthin, wo meiner Meinung nach der Balkan beginnt. Denn Wien ist eine Stadt, in der, glaube ich, 50% der Bevölkerung serbo-kroatisch oder jetzt auch bosnisch oder mazedonisch, wie die ganzen neuen Sprachen alle heißen, die ja eigentlich früher mal nur serbo-kroatisch waren, halt gesprochen wird. Wien, sehr schön. Der Grund dafür war nämlich, dass es in Wien eine Zeitschrift gibt, die dort herausgegeben wird. Und zwar ist das die Zeitschrift Ballestera FM. Ja, wir waren da gewesen für Sie. Ich weiß ja nicht, woran Sie denken, wenn Sie das Wort Österreich hören. Aber ich muss an den und das denken. Schreckliche Vorurteile, ich weiß. Aber Gott sei Dank bin ich damit ja nicht allein. Gepflegte Vorurteile gibt es nämlich auch in Österreich. Und das besonders gegenüber uns Deutschen.
Ich weiß nicht, also die Arroganz geht mir schon am Arsch.
Reinhard Krennhuber ist Redakteur beim Ballesterer. Die Ballesterer ist, wie ich finde, die wohl wichtigste Fußballzeitschrift Österreichs. Vielleicht vergleichbar mit den Öff-Freunden. Und da ich nicht arrogant wirken will, habe ich gedacht, ich setze mich in den Nachtzug und fahre doch mal hin, die Ballesterer besuchen, zu gucken, was die dort in ihrer Redaktion machen. Und ich, der Piefke, so werden die Deutschen nämlich abfällig in Österreich genannt, war herzlich willkommen in der Redaktion von Ballesterer FM. Die Ballesterer könnte man am ehesten vielleicht mit den Öff-Freunden vergleichen. Aber im Gegensatz zu den Öff-Freunden finde ich die Ballesterer bei weitem spannender. Denn der Ballesterer stellt die wirklich spannenden Geschichten, die der Fußball so hervorbringt, vielmehr in den Mittelpunkt. Die wichtigsten Themen dabei sind nämlich die zunehmende Kommerzialisierung des Sports, insbesondere unseres Fußballs, aber auch das zunehmende Verschwinden der Fankulturen aus unseren Stadien.
Nein, ich würde sagen, wir sind ja kritische Fußballfans, das wird es am besten treffen. Und es geht halt sehr viel um Fankultur, also um den Aspekt, der in Massenmedien halt wenig Beachtung findet. Fußballfans sind halt auch noch für sich sehr gut vernetzt, glaube ich. Und wenn man dann so ein gewisses Spektrum beackert, wo es um die soziologischen und gesellschaftlichen und politischen Bereiche vom Fußball geht, dann gibt es da sehr schnell eine Bereitschaft von anderen Leuten, die ähnlich denken, können sich vermutlich sehr gut identifizieren mit dem Magazin und so. Kommt es halt auch dazu, dass relativ namhafte Autoren wie Dietrich Schulze-Marmeling aus Deutschland halt regelmäßig für uns schreiben, einfach weil sie das Magazin gut finden. Es gibt eine ganze Reihe an deutschen und anderssprachigen Autoren, die Teil dieses Netzwerks sind und die melden sich dann halt immer wieder und sagen, okay, wir wollen da was dazu schreiben.
Der Ballesterer erscheint nun seit 9 Jahren. In Österreich findet man ihn wirklich an jedem kleinen Zeitschriftenkiosk, wohingegen man in Deutschland lange suchen muss, um ihn zu finden. In einigen großen Bahnhofsbuchhandlungen oder Bahnhofszeitschriftenläden kann man ihn manchmal ganz verschämt hinten in der Sportecke liegen sehen.
Ja, Ballesterer ist ein altes Wiener Wort für Fußballspieler, also für Kicker. Und es hat halt vor allem in der Zwischenkriegszeit ist das verwendet worden, in der Ersten Republik, wo halt der Wiener Fußball oder der Fußball der Donauschule noch sehr populär war mit diesem Kurzpassspiel, mit dem Wunderteam und so weiter. Der Spieler, der diesen technisch hochstehenden Fußball gespielt hat, war halt der Ballesterer. Na, prinzipiell war jeder ein Ballesterer, aber wirklich verwendet haben wir den Ausdruck nachher nur für besonders gute technisch versierte Kicker.
Begonnen hat das Experiment Ballesterer vor 9 Jahren in Wien. Mit 300 Exemplaren, die selbst kopiert waren, fing alles an. Mittlerweile ist man bei der 40. Ausgabe angekommen und hat eine Auflagenhöhe von 20.000 Stück. Reinhard, der von Anfang an für den Ballesterer schreibt, geht aber natürlich, obwohl er in Linz geboren ist, auch in Wien zum Fußball.
Also ich bin Anhänger vom Wiener Sportclub. Also das ist so die alternative Szene. Von einigen beschrieben als St. Pauli von Wien. Wobei es ist halt überhaupt bemerkbar, bei den beiden Wiener Regionalligisten oder Drittligisten, der Wiener und dem Wiener Sportclub, hat sich halt durch die sportliche Erfolglosigkeit, haben sich halt politisch aktive Leute in dieses Vakuum reingesetzt und bestimmen halt seither die Fankultur dort. Und das ist halt eine sehr angenehme Atmosphäre.
Der Wiener Sportclub stürzte in den 90er Jahren total ab. 2 Konkurse, die der Verein erleiden musste, konnten es aber nicht verhindern, dass man heute wieder in der 3. österreichischen Liga spielt. Vielleicht ist es aber auch das besondere Flair des Vereins, dass Menschen wie Reinhard Krennhuber dort zum Fußball gehen. Die Tribüne, wo die Fans stehen, nennt sich Friedhofstribüne. Aus folgendem Grund, nämlich hinter der Tribüne, befindet sich nämlich der Dornbacher Friedhof. Und dort, mit dem Dornbacher Friedhof im Rücken, feuern die Fans des Wiener Sportclubs ihren Mannschaft an. In Österreich scheint sowieso beim Fußball alles ein bisschen anders zu sein. Denn so etwas, wie man es hier aus der 3. Liga kennt, also, dass es am Wochenende öfters mal groß zur Sache geht und viele Polizisten unterwegs sind, kennt man in Österreich überhaupt nicht.
Rassismus ist kein großes Problem mehr in österreichischen Stadien oder so, aber da herrscht schon einmal eine Sondersituation vor. Also erstens braucht es da keinerlei Polizei, dass irgendwie das Zusammenleben der Leute auf der Tribüne geregelt wird. Also es gibt da keine Polizei dort. Und wenn sollte da irgendjemand rassistisch ausfällig werden, dann wird er von den Leuten von der Friedhofstribüne zur Rede gestellt.
Rassismus ist aber nur ein Thema, über das der Ballesterer regelmäßig berichtet. Denn jedes Heft steht unter einem gewissen Schwerpunkt. Die aktuelle Ausgabe des Ballesterers, die in der nächsten Woche erscheint, steht ganz im Zeichen des Davidsterns. Dabei geht man der Frage nach, ob es so etwas wie einen jüdischen Fußball je gegeben hat. Man darf gespannt sein, ob der Ballesterer in Zukunft auch weiter erscheinen wird, denn die Lage, besonders die finanzielle Lage, ist äußerst prekär.
Wie wird es weitergehen? Also, ja, ich kenne jetzt natürlich irgendwelche. Die Zukunft des Ballesterer ist ungewiss. Wir befinden uns in einer sehr entscheidenden Phase, ob wir den Sprung in die Professionalität schaffen oder nicht. Der Ausgang ist offen, würde ich sagen. Wir werden sehen. Wir arbeiten mit großer Anstrengung daran. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es möglich ist, das auf ganz professionelle Beine zu stellen.
Ballesterer FM heißt die Zeitschrift und wer diese Zeitschrift lesen möchte, sich bestellen möchte, kann das tun und zwar im Internet findet man es unter www.ballesterer.at, AT für Österreich, also www.ballesterer.at, Ballesterer mit Doppel-L. Ja, wir haben schon gehört, Polizei auch in Österreich nicht so präsent in der 3. Liga, ganz anders hier als in Deutschland, denn das wird dann gleich unser nächstes Thema sein. Es geht nämlich über den überzogenen Polizeieinsatz bei dem Spiel Union gegen dem FC Carl Zeiss, das letztes Wochenende in Berlin stattgefunden hat.
Siellä takamusta hieroja, kun käsiänsä ylkellä lailla psyttää. ersten, wir sind aus dem Stadion halt raus und haben schon gesehen, wie diese Polizei, wie dieser typischen Ketten gemacht hat an den Seiten, Ausschau nach jemanden gehalten hat, mit Finger gezeigt hat und dann in die Mitte gestürmt ist, mit Fäusten, Tritten, also um sich geboxt. Haben dann die Person, die sich dann mehr oder weniger hat dem Schicksal ergeben, rausgezogen. Ich habe es schon vermutet, dass ich rausgezogen wäre, weil die Polizisten die ganze Zeit auf mich gezeigt haben, wusste aber nicht, was sie mir vorwerfen wollen, keine Ahnung. Bin raus und dann standen sie schon dort, die Greiftrupps von der Polizei.
Ich würde sagen, wir waren 60 Fans und ca. 80 Polizisten ungefähr dann zum Schluss. Also die Anzahl war sowas von übertrieben, das ist wie immer.
Der Höhepunkt war dann irgendwo, dass sie mit Hunden in die Mitte der Menge reingelaufen sind, beziehungsweise auch Mädels ziemlich aktiv angegriffen haben, indem sie zum Beispiel in der Mitte am Zopf mit der linken Hand nach unten gezogen haben und mit der rechten ins Gesicht geschlagen
naja,
haben.
Naja, also eine Freundin, die hatte erst einen Hund auf dem Rücken gehetzt und dann wurde sie auch noch mit dem Kopf weggezogen und das geht so nicht.
Und plötzlich trat ein Beamter aus der Reihe raus, ging mit dem Knie hochgezogen eine junge Frau rein, also eine von den Ultras nehme ich mal an, eine Frau, also Freundin, und ist voll auf die eingestürmt und dementsprechend kam dann die Reaktion von allen und dann ist das dann dementsprechend eskaliert.
Also eine Freundin von mir wurde auch noch als kleine Schlampe beleidigt und was sie überhaupt beim Fußball will und...
Ja, also ein Mädel, was ich direkt dann gesehen habe und dann versucht habe aus der Menge raus, wurde gegen Schienbein getreten und wie gesagt ein anderer ins Gesicht und dann ohne Rücksicht einfach immer weiter getreten oder die auch am Boden lagen, einfach drüber gerannt und noch getreten und so. Also
ich habe mich freiwillig zu den Polizisten praktisch schon gestellt, weil ich wusste, die wollten mich eh rausziehen. Bin hin, habe mich fesseln lassen, habe noch gesagt, ich mache nichts, ihr braucht mich nicht fesseln, ich bleibe ganz ruhig. Bin auch ruhig geblieben, wurde trotzdem gefesselt und habe mir dann leichte Handverletzungen noch zugezogen durch die Fesseln. Wurde dann zum Auto gebracht und an dem Polizeiauto ging es mir auch nicht gerade so, wie man sich das normalerweise vorstellt. Also wurde mit dem Kopf teilweise gegen die Scheibe geschlagen und, ja, und in der anderen Zeit ist es dann wahrscheinlich mit den anderen Fans eskaliert vorne. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt.
Dann bin ich niedergetreten worden und niedergeschlagen worden, habe nur Stiefel auf meiner Hand gesehen. Das waren definitiv Polizisten. Ich kann noch nicht sagen, ob es mit Absicht war oder ob sie einfach nur so über mich drüber gerannt sind. Und es war halt extrem überzogen. Vor allem die Kommentare, die der Spieler danach von Polizisten anhören konnte. Wo ein Kumpel von mir sagt, den Polizisten 15-jährige Mädchen schlagen, aber Deutschlandflagge auf der Jacke haben. Und der sagt rotzfrech, na, ich bin ja stolz, für mein Land zu kämpfen.
Mir wird vorgeworfen, eine Sitzschale rausgetreten zu haben, die Sitzschale dann noch auf den Ordner geschmissen zu haben und damit einen Ordner verletzt zu haben. Die Sitzschale lag im Weg und ich wollte sie zu unseren Vereinsordnern bringen. Und die Vereinsordner haben gemeint, mit einer Handgestik, ich soll sie leicht über den Zaun entfernen. Also habe ich sie drüber getan, wie es die Vereinsordner und andere Zeitsfans auch gemacht haben. Ich habe weder eine Sitzschale rausgetreten, noch auf den Ordner damit geschmissen. Und das war der Grund der ganzen Sache eigentlich.
Ja, das stimmt leider schon. Man will es gar nicht wahrhaben. Die meisten Leute sagen immer, das kann gar nicht sein, die Polizei macht das nicht. Es ist aber wirklich so gewesen, dass die Polizei auf jüngere Leute und auf Mädels drauf geht, die halt schlägt oder provoziert oder bedrängt oder mit Pfefferspray eindeckt.
Ja, das, was wir hier gehört haben, waren ein paar Impressionen, die uns jener Fans nämlich erzählt haben, die am letzten Wochenende bei Union gegen Jena gewesen sind. Und da gab es massivste Ausschreitungen der Polizei gegenüber den Jena-Fans. Und das Interessante daran ist, es trifft nicht das erste Mal die Jena-Fans, weil wenige Wochen vorher gab es schon mal Übergriffe der Polizei, allerdings in Emden zwischen dem Spiel, bei dem Spiel Kickers Emden gegen Carl Zeiss Jena. Und da ist unter anderem auch das Präsidiumsmitglied und der Fanbeauftragte des FC Carl Zeiss Jena, Andreas Wiese, geschlagen worden. Andreas Wiese vertritt auch den Verein manchmal rechtsanwaltlich. Und den haben wir natürlich auch gefragt, was man denn dagegen machen könnte.
Sie sind Herr Wiese, genau. Vorname?
Andreas.
Andreas Wiese, Anwalt und gleichzeitig auch Präsidiumsmitglied, von Jena.
Genau.
Die Frage, die ich Ihnen stelle, stelle ich Ihnen in der Funktion als Anwalt. Mhm. Sie haben ja sicherlich von den Fans, von einigen Betroffenen gehört, wie das dort abgelaufen ist. Was ergeben sich denn für Möglichkeiten, da anwaltlich gegen vorzugehen?
Ja gut, die Betroffenen müssten zum einen erstmal zumindest eine Strafanzeige stellen, damit wir das erstmal aktenkundig haben und dann müssten wir es auswerten. Das Problem ist ja immer, man spricht zwar immer über Übergriffe, Polizeiübergriffe in dem Rahmen, aber wenn dann keine Anzeigen kommen, dann haben wir da das Problem, dass dann heißt es hinterher, ja, es ist doch alles richtig gelaufen. Deswegen kann ich da immer nur jeden ermutigen, auch aus den anderen Stadien heraus, dass die dann einfach tatsächliche Strafanzeige stellen, sei es bei ihrer örtlichen Polizei oder direkt da vor Ort, damit es auch wirklich aktenkundig wird.
Ich sag mal, es gibt so eine Meinung unter Fußballfans, die mit Sicherheit möglicherweise auch gar nicht so unrecht gestellt wird, dass wenn ein betroffener Fan eine Anzeige stellt, dass wenn er bis dahin noch keine Anzeige bekommen hat, dann aber eine bekommt.
Ja, muss man einfach unterstreichen. Das ist tatsächlich teilweise so, dass dann auf einmal die Anzeige wegen Landfriedensbruch kommt oder irgendeine Sachbeschädigung oder irgendeine Beleidigung noch daraus kommt. Das ist ein ganz großes Problem. Man versucht auch vielleicht die Fans damit einzuschüchtern. Nur das Problem ist natürlich, wenn wir es nicht aktenkundig machen können, dann sagt die Polizei hinterher, mein Einsatz war in Ordnung und rechtfertigt es halt eben damit. Aber es ist richtig, viele kriegen dann tatsächlich danach nochmal eine Anzeige.
Ja, völlig überzogener Polizeieinsatz in Berlin. Die Berliner Polizei hat sich mal wieder von ihrer besten Seite gezeigt beim Spiel Union gegen Carl Zeiss Jena im Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg in Berlin. Ja, und wir haben natürlich auch gefragt, wie das die älteren Fans, die schon seit vielen Jahren mit Carl Zeiss Jena unterwegs sind, wie die das eigentlich so sehen.
Haben Sie mal gehört, wie die Polizei mit den Fans spricht? Werden die gesiezt, geduzt? Werden sie beschimpft? Also was läuft denn da verbal seitens der Polizei ab?
Also zumindest unser Semester, wir sind alle so um die 40 rum, wir werden alle gesiezt. Da ist schon wir siezen auch die Polizei auch vor uns. Kommt auch kein Du, weil es immer, ne, so wie man Wald rein ruft, so schallt es auch wieder raus. Aber die Jüngeren werden also verbal schon ganz schön angegangen. Da gibt es kein Sie, da geht es nur ihr jungen Spritzer. Und was seid denn ihr, was wollt denn ihr? Wenn dann gesagt hat, ebenso uns bitte ihre Dienstnummer, ja, du kannst ja nur 8:15 kriegen, geh in die Schule oder schert dich heim zu deinen Eltern. Also es gibt schon Antworten von den Beamten, obwohl das ja alles keine Achtklässler sind, wo man schon sagt, meine Fresse, was haben die für eine Schulbildung? Da wird sich ausgetobt unter dem Abzeichen, was auf der Jacke haben und unter dem Helm. Das ist so. Leider ist es mittlerweile so, dass die Polizei in der Beziehung ganz schön freie Hand hat und ganz schön loslegen kann, gerade gegenüber Jüngeren und so. Da versaut man sich ja die Jugend auch. Die haben ja dann einen Hals, das ist ja wie Palästina mit Israel, kann man sagen, da schaukelt sich dann hoch. Gewalt, 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 Gewalt. Keiner gibt nach. Keiner schaltet beim Kopf ein.
Gibt es da eine Veränderung in der Art und Weise, wie Polizei in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr, so aus der Sicht jener Fans? Wird das ein bisschen repressiver oder kann man das so nicht sagen?
Nein, ich finde, das hat sich nicht verschärft über die Jahre. Also es wird jetzt auch von vielen Fans sehr hoch dramatisiert. Man muss noch ein bisschen objektiv bleiben und ein bisschen sinnig bleiben, auch von Fanseite her. Das ist die Repression, die sind genauso schlimm, oder die Maßnahmen sind genauso schlimm wie damals. Das Vorgehen, wenn die einen Zugriff machen wollen oder wenn sie die Person rausholen, das ist auf jeden Fall härter geworden. Aber ich weiß nicht, ich will nicht über die Schwarzen später zur Polizei schieben. Ne? Die haben ja nur noch ihre Erfahrungen. Manchmal ist es halt so, dann werden sie halt mit Flaschen beworfen und was weiß ich. Ich will jetzt nicht von unserer Seite, aber allgemein im Fußball. Da kann ich die dann auch verstehen, wenn die dann so reingehen und kompromisslos sich denjenigen rausholen. Aber irgendwo sage ich mir immer, hallo, ne? Das sind Beamte, die sind geschult, die wissen, wie man sowas macht, die wissen, wie man eine Person fixiert, rausholt. Da muss man nicht sinnlos reinkloppen auf Jugendliche, auf Schüler.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Polizei solche Einsätze so fährt?
Ich würde sagen, eine Erklärung. Ich denke mal, es sind ja viele junge Beamte, die bei solchen Einsätzen dabei sind. Und die wollen sich auch austoben. Das hört man dann schon an Äußerungen, wenn man da im Zug mit denen fährt, wenn es dann geht, naja, habt ihr heute schön auf die Schnauze bekommen, so lassen die sich dann verbal gehen. Na, oder na, wollt ihr heute ein Tänzchen wagen? Wir haben auch Lust. Solche Sprüche kriegen selbst wir Älteren manchmal zu hören oder werden uns angeboten. Ja. Das ist wirklich traurig. Man kann ja fast gar nicht mehr drüber lachen. Wir sagen immer, es sind Fußball-Hooligans. Die wollen sich einfach austoben. Gerade diese Spezialkommandos Chemnitz und USK in Bayern. Das sind nicht alle, aber sind wirklich ein Großteil dabei. Die wollen sich einfach richtig trommeln mit Fans. Die provozieren dann auch die Stänker und auch. Die sagen, da kommt da ran. Oder wenn du jetzt den hingehst, also es muss das sein, was sie hier gerade machen. Da kriegst du mal an die Fresse. Ja, als Polizist gibt man nicht so eine Antwort. Da kann man sagen, was auch so und so. Und beruhig dich, geh weg. Man muss sich ja nicht als Polizist auf Diskussion einlassen, aber wie die da rangehen, das ist schon Hooligans, Polizeihooligans. Also nicht alle, aber die Hälfte kannst du schon sagen. Ist leider so. Toben sich unter dem Schutzmantel ihrer Uniform richtig aus. Sind auch richtig geil drauf, das wird dann auch gefeiert. Wir haben schon in Zwickau Sachen erlebt, da haben sie dann unsere Ultras da richtig förmlich zusammengeschlagen. Uns Ältere, Gott sei Dank, haben sie gesagt, lassen sie in Ruhe, vielleicht haben wir irgendwie schon einen Schutzengel, ich weiß es nicht. Aber sind zu uns dann gekommen, weil die sich nicht gewehrt haben. Na, wollt ihr mal ein bisschen Rambazamba machen? Los, macht mal mit. Es ist wirklich so. Ja. Da stehst du dann da und schüttelst bloß den Kopf. Wir drehen uns dann auch rum und gehen weg, weil das ist selbst uns zu dumm. Obwohl wir eigentlich immer die dummen Fußballfans sind.
Ja, die Dummen. Die Dummen waren diesmal die Fans von Carl Zeiss Jena und darüber, was nämlich bei Union los gewesen ist und wie sich das Verhalten der Polizei gegenüber den Fans verändert hat, darüber reden wir gleich hier bei Kopfstoß FM mit dem Projektleiter des Fanprojektes in Jena, mit Matthias Stein. Wir haben es ja hier in den letzten Minuten bei Kopfstoß FM gehört, was denn in Berlin passiert ist beim Spiel Union gegen Carl Zeiss. Und ich freue mich jetzt deswegen ganz besonders, am Telefon nämlich den Leiter des Fanprojektes in Jena, Matthias Stein, begrüßen zu können. Guten Tag, Herr Stein.
Ja, hallo.
Ja, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz, wir haben das zwar schon gerade gehört von mehreren Fans, die uns das hier erzählt haben, auch von Andreas Wiese, dem Rechtsanwalt, was denn am vergangenen Wochenende bei Union passiert ist. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz umreißen, wie Sie das so empfunden haben als Leiter des Fanprojektes.
Ganz kurz umreißen ist gar nicht so einfach. Auf den Punkt gebracht gab es sicherlich im Laufe des Spieles ein paar kleinere Vorkommnisse, zweifelsohne. Resultat dessen war jedoch dann nach Spielende ein polizeilicher Zugriff auf eine Person aus einer Fangruppe, der aus meiner Sicht vermeidbar gewesen ist, wenn man die Szenekenntnis der extra angeforderten szenekundigen Beamten auch genutzt hätte, anstatt die außen vor zu lassen. Und der dann in der Art und Weise des Vorgehens natürlich eine Eskalation von vornherein in sich barg und dann wirklich zu Gewalttätigkeiten führte, in deren Verlauf dann auch völlig unbeteiligte Fans, insbesondere auch weibliche Fans, dann in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und das Ganze stand in keinem Verhältnis zu dem Sachverhalt, um den es da eigentlich ging.
Sie haben ja schon gerade gesagt, dass es sozusagen dass man die szenekundigen Beamten, die ja aus Jena mit vor Ort gewesen sind, was ja so üblich ist bei Spielen, überhaupt nicht informiert hatte. Und die Frage, also üblich ist ja so das Prozedere, dass man denen halt sagt, da und da ist ein Störer, dann gehen die halt meistens zum nächsten Heimspiel hin und fragen den halt nach den Personalien. Meine Frage vielleicht an Sie als Fanprojektleiter, warum glauben Sie, dass diese vermeintliche Deeskalationsstrategie, die die Polizei fahren will, dermaßen unterlaufen wird?
können da natürlich nur bedingt als Außenstehender, der zwar mit der Materie zu tun hat, aber natürlich nicht zu diesem Instrumentarium der Polizei gehört, nur sehr bedingt ein Urteil abgeben, weil man das halt als Außenstehender macht. Ich denke mal, das ist sicherlich von Bundesland zu Bundesland, von Standort zu Standort auch unterschiedlich. Ja, wir haben vor kurzem in Stuttgart bei den Amateuren vom VfB gastiert und da gab es über die szenekundigen Beamten einen sehr guten Kontakt und es konnte im Prinzip jegliches polizeiliches Einschreiten von vornherein vermieden werden, sondern da gab es einen ganz entspannten Nachmittag. Wobei wir uns ja nichts vormachen müssen, unter mehreren hundert oder über 1000 Fußballfans ist natürlich auch jemand dabei, der hier und da auch immer mal einen Anlass schafft, wo polizeiliches Handeln durchaus gefordert ist. Aber da geht es halt immer um die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Warum man in verschiedenen Bundesländern dann anders mit den angeforderten szenekundigen Beamten zusammenarbeitet, kann man nur schwer was dazu sagen. Dazu müsste ein Verantwortlicher aus dem jeweiligen Bundesland von der dortigen Polizei was sagen oder szenekundige Beamte selber. Das sollte man als Außenstehender vielleicht nicht unbedingt tun, um da nicht was rein zu interpretieren. Was am Ende nicht so ist, ist ja dann der subjektive Eindruck, den wir haben.
Ja, der subjektive Eindruck heißt in dem Falle bei Ihnen?
Der heißt in dem Falle, dass es in dem konkreten Fall vermeidbar gewesen wäre. Ich habe ja im Vorfeld da diese beiden Beamten, die mit vor Ort waren, auch kontaktiert mit der Frage, da formiert sich so eine Gruppe von Polizei am Ausgang des Stadions, müssen wir da jetzt mit irgendwas rechnen, wo wir vielleicht noch Einfluss nehmen müssen oder können oder wo ihr möglicherweise das auch verhindern könnt und aus der Antwort war zu entnehmen, dass über das, was sich dann im Weiteren entwickelte, diese beiden Beamten von ihren Berliner Kollegen offensichtlich auch nicht in Kenntnis gesetzt worden.
Da fällt mir, wo Sie das erzählen, nämlich eine Studie ein von Professor Klose von der Fachhochschule in Potsdam, der seinerzeit mal zur WM so eine Studie mit erstellt hat. Und der hat nämlich davon geredet, dass der Dialog zwischen szenekundigen Beamten und den Fanbetreuern, wie von Ihnen jetzt als Leiter des Fanprojektes in Jena, auch als ein Dialog der Machtlosen bezeichnet werden kann, weil man nicht wirklich Einfluss sozusagen auf das Geschehen hat. Meine Frage daher an Sie, wie nehmen Sie dann die Polizei in den letzten Jahren wahr? Hat sich denn da etwas verändert zu dem, was man noch voriges Jahr oder die Jahre davor erleben konnte in den Stadien?
Also man sollte nicht zu sehr verallgemeinern, die Polizei, es ist nach wie vor ja so, dass aufgrund des Föderalismusprinzips Polizeiarbeit in Länderhoheit fällt und es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Tatsächlich ist in letzter Zeit aus meiner Sicht zumindest eine Änderung des polizeitaktischen Verhaltens zu beobachten. Es geht wieder aus unserer Sicht robuster mit dem Körper zur Sache. In der Vergangenheit gab es ja sehr oft Klagen, gerade was Fußballeinsätze betraf, hinsichtlich des Einsatzes von Pfefferspray oder auch des Einsatz Mehrzweckstocks. Im Volksmund landläufig dann eher als Schlagstock bezeichnet. Und das hat in letzter Zeit deutlich abgenommen, sondern es wird eine Polizeitaktik angewandt, wie man sie zum Beispiel auch von Kundgebungen, Demonstrationen kennt, dass man in Personengruppen, wie das bei Fußballfans meistens der Fall ist, da in einer Gruppe irgendwo sich zu bewegen, dann auch mit einer entsprechenden Einsatzgruppe der Polizei reingeht, in letzter Zeit halt so mit diesem angewinkelten Unterarmprotektor. Wenn man da als Polizeigruppe reingeht, das ist wie so eine Wand, die da plötzlich auf die Betroffenen einwirkt.
Diese Protektoren, die Sie angesprochen haben, sind ja ziemlich gefährlich. Das ist, wenn man sich vorschlägt, wenn man mit der Hand sozusagen mit so einem Protektoren geschlagen wird, dann ist das ein unglaublicher Schmerz, den man da erleiden muss, weil diese Protektoren natürlich sehr schwer und sehr hart sind. Meine Frage vielleicht nochmal ganz kurz, da ich ja so den Eindruck habe, dass so die szenekundigen Beamten, die bei Ihnen mit vor Ort gewesen sind, keinen großen Einfluss mehr hatten auf das Geschehen, was dort stattgefunden hat. Wie sehen Sie überhaupt den Status sozusagen szenekundiger Beamter innerhalb der Polizei?
Da müsste jetzt sicherlich eher ein szenekundiger Beamter etwas dazu sagen. Wir haben im letzten Herbst sowohl Einsatzleiter als auch szenische kundige Beamte zur Jahrestagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Fanprojekte eingeladen gehabt nach Mainz, haben mit denen auch diese Problematik diskutiert. Da haben wir gesehen, dass gerade die Szenekundigen der Ort auch in einem gewissen Dilemma, wenn ich das mal so bezeichnen darf, sich befinden, dass sie natürlich von den Fans aus dem Standort, wo sie herkommen und die sie zu dem Auswärtsspiel begleiten, ja wahrgenommen werden. Und diese Fans dann den szenekundigen Beamten natürlich oft auch eine Verantwortlichkeit für solches polizeiliches Handeln an dem jeweiligen Standort zuschreiben. Dass die Beamten dann oft mit dem Vorwurf konfrontiert sind, ihr habt das veranlasst oder ihr hättet das verhindern können. Und in der Praxis, so wie das Ganze dann vor Ort funktioniert, ist das sehr oft nicht der Fall. Das heißt, die szenekundigen Beamten, die auch die Fans immer regelmäßig mit begleiten, müssen dann oftmals natürlich auch die Kritik ertragen für das, was ihre Kollegen aus Berlin, Niedersachsen oder wo auch immer da getan haben, obwohl sie in der Regel da nur bedingt oder gar nicht wirklich dafür was können. Ich würde mir wünschen, dass die Einsatzleiter diese Szenekenntnis und Kompetenz, die diese Polizeibeamten ja durchaus haben, einfach deutlich mehr nutzen. Sehr oft ist es ja sogar so, dass eine Person gar nicht im Nachhinein durch diese szenekundigen Beamten ermittelt werden müsste, die vielleicht wirklich was getan hat, sondern die wichtigsten Personen sind denen ohnehin bekannt, sodass in dem einen oder anderen Fall die sozusagen aus dem Handgelenk sagen könnten, das ist meinetwegen der Herr Schulze aus Jena und ihr bekommt von uns nachher sofort die Daten und dann muss man nicht mit einer Festnahmegruppe in so einen Fanpulk reingehen, um die Person da überhaupt erstmal rauszuholen.
Ja, szenekundige Beamte vielleicht ein bisschen als der Sündenbock dessen, was in der Verwaltung der Polizei im Allgemeinen wenig schief läuft. Vielleicht meine Frage noch an Sie, meine letzte. Sie sind ja Leiter des Fanprojektes in Jena. Welche Rolle könnte denn das Fanprojekt oder Fanprojekte generell bei so etwas spielen?
Auch das ist unterschiedlich. Wir bemühen uns natürlich auch durch unser Wirken, solche Situationen zu vermeiden. Am schönsten und am einfachsten wäre es, wenn natürlich von Fans keine Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten begangen werden würden, sodass Polizei überhaupt keinen Anlass zum Einschreiten hat. Erfahrungsgemäß, das werden uns auch Kollegen aus ganz anderen Feldern der sozialen Arbeit bestätigen, wird man die Leute nicht zu 100% erreichen. Das wäre eine Wunschvorstellung, das werden wir nie hinbekommen. Insofern wird es auch immer wieder Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten geben und dann ist Polizei natürlich gefordert. Polizei kann sich im Gegenzug ja auch nicht der Strafvereitlung im Prinzip schuldig machen. Das ist durchaus nachvollziehbar, ist natürlich für so einen jugendlichen Fußballfan nicht immer nachvollziehbar. Wir, sofern wir auch in Vorgespräche, in Sicherheitsberatung eingebunden sind, machen regelmäßig das Angebot, dass wir sagen, wenn irgendwo mit den Fans was zu klären ist, binden sie uns mit ein. Auch so eine polizeiliche Maßnahme, wenn sie denn erforderlich ist, lässt sich in der Regel wesentlich entspannter und vor allem friedlicher durchführen, wenn jemand von uns da informiert ist und das den Betroffenen bzw. auch deren Freunden entsprechend erklären kann, was jetzt gleich passiert. Beziehungsweise, dass wir auch immer wieder dafür werben, nutzen Sie diese Fach- und Szenekenntnis der szenekundigen Beamten, damit wir uns Identitätsfeststellungen und Ähnliches vor Ort nach Möglichkeit ersparen, weil das immer so das Risiko einer Eskalation in sich birgt. Und natürlich generell würde ich mir wünschen, dass Fußballfans, gerade wenn man zu Auswärtsspielen fährt, natürlich auch mit einer gewissen Toleranz begegnet wird. Oft sind es Kleinigkeiten und ist es immer auch eine Frage des Ermessensspielraums, denke ich mal. Grundsätzlich sage ich aber auch, wir werben hier nicht für die Folgenlosigkeit von Fehlverhalten. Also wer Straftaten, wer Ordnungswidrigkeiten begeht, muss durchaus dann auch mit den Konsequenzen entsprechend rechnen. Da ist dann eher unsere Aufgabe zu sehen, dass es dabei dann trotzdem rechtsstaatlich und fair und sauber zugeht, damit dann die weiteren Folgen wie Stadionverbote und so weiter auch mit Augenmaß erfolgen und nicht so als das berühmte Exempel, das man statuieren will, weil das oft ins Gegenteil umschlägt. Ich werbe generell dafür mehr Vertrauen im Umgang miteinander und dazu den Leuten einfach auch zu erklären, was passiert. Ja, wenn manchmal jemand da steht, der den Leuten einfach erklärt, der Herr sagen wir mal, Schulze muss jetzt wirklich nur mal kurz seinen Ausweis zeigen. Dann wird das notiert, dann wird geprüft, ob der Sachverhalt so gewesen ist. Und nachdem er da seine Personalien ganz kurz und friedlich abgegeben hat, fahren wir alle schön gemütlich nach Hause, würde vieles entspannter über die Bühne gehen. Das kann nicht sein, dass jemand möglicherweise wirklich was gemacht hat und die Personen, die zufällig an seiner Seite aus dem Stadion laufen, werden erstmal zu Boden geschickt, um an diese Person ranzukommen.
Herr Stein, ich glaube, wir dürfen gespannt bleiben, wie sich das weiterentwickelt in der nächsten Zeit, auch bei Ihnen, bei Jena, zweite Liga, mal sehen, wo es dritte, mal sehen, wo es hingeht mit Ihnen, hoch, runter, also hoch reagiert er kaum, aber mal sehen, wo es denn in der nächsten Saison auch stehen wird mit dem Carl Zeiss. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit hier genommen haben bei uns bei Kopfstoß FM.
Ja, bitteschön.
Danke. Ja, das war Matthias Stein, der Leiter des Fanprojektes vom FC Carl Zeiss Jena, zu den Vorkommnissen bei Union Berlin in der letzten Woche und den schweren Polizeiübergriffen, die es dort gegeben hat.
Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. It's my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through.
Der Soundtrack zu wohl einem der schönsten Ballsportartenfilme, wie ich finde, den es gibt, nämlich The Dude, The Big Lebowski war das. Die Titelmelodie zu The Dude, The Big Lebowski, falls ihr demnächst, jetzt ist Frühling, aber falls ihr abends Lust, Zeit habt, meinen Film zu gucken. Dieser Film lohnt immer. Etwas anderes, was auch lohnt, ist nämlich ein Buch, was gerade erschienen ist, und zwar erschienen von Christoph Ruf. Der hat das nämlich geschrieben und dieses Buch heißt Ist doch ein geiler Verein. Und Christoph Ruf ist für dieses Buch nämlich rumgefahren in ganz Deutschland, aber nicht in die großen Stadien, wo man denkt, dass man dorthin muss in der Bundesliga. Nein, er war ganz fernab in der Bezirksklasse, in der Bezirksliga, von der 4. bis zur 8. Liga hat er sich umgesehen in Deutschland und hat sozusagen die Fußball- Provinz für uns bereist. Das war Grund genug für Nico hier bei uns von Kopfstoß FM, ihn mal genauer zu fragen, was er da gemacht hat.
Was hat dich denn nach ganz unten geführt?
Im Grunde einfach privates Interesse. Also wenn man beruflich damals zumindest Sonnabend für Sonnabend in den Stadien der ersten und zweiten Liga rumhängt und sich dann zumindest nach dem Umbau dabei ertappt, dass die doch alle sehr ähnlich aussehen, also Stuttgart, Frankfurt, Hannover, Nürnberg, das ähnelt sich dann irgendwann in der Rückschau, in der Erinnerung, dann hat man mal wieder Lust auf eine kleine Laufbahn, auf den Geruch von Bratwurst und auf das, was man jetzt nicht unbedingt als authentischen Fußball verklären muss, aber was doch deutlich anders ist als Erstliga oder klar Premier League.
Also nicht das Fanal gegen die Kommerzialisierung der oberen Ligen. Wir reden jetzt mal vorsichtig nur von erster und zweiter Bundesliga in Deutschland.
Eigentlich weniger. Also ich wollte natürlich schon auch aufzeigen, dass so manche Emotionen, die man so als Fan mit Fußball verbindet, eher in der vierten und fünften Liga zu finden ist oder noch weiter drunter. Ich wollte aber kein Gesinnungsbuch schreiben. Das hätte ich ein bisschen einseitig gefunden, weil ich jetzt auch nicht jedem Schalke- oder Clubfan unterstellen will, dass er ein blinder Konsumidiot ist. Das ist ja auch nicht so. Die Leute sind ja genauso fanatisch wie Fans von Bayreuth oder Halle oder was weiß ich. Und natürlich würde jeder Spieler von Bayreuth auch sofort ein Angebot von Bayern annehmen, wenn er einfach nur gut genug wäre. Also das wäre mir halt zu einseitig gewesen.
Mhm. Vielleicht, um die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, das Buch, ich habe das nur so vage angedeutet, du hast tatsächlich sozusagen skurrile, weniger skurrile, reale Momente in der Fußballlandschaft bei einer Querreise durch Deutschland entdeckt. Fasse ich das richtig zusammen in dem Sinne?
Ja, absolut. Also ich hatte damals das Glück, dass ich noch von meinem ehemaligen Arbeitgeber noch eine Bahncard 100 hatte, sonst wäre das finanziell überhaupt nicht zu stemmen gewesen. Also ich hatte keine weiteren Kosten, außer die Schweinekosten, die ich schon pro Monat hatte für die Fahrten dahin. Und bin dann quasi quer durch die Bundesländer gefahren. Also war dann von sowohl in Bayern als auch in Hamburg und dazwischen natürlich bei weiteren 15 Stationen.
Das Ganze, das Buch heißt dann, ist doch ein geiler Verein. Du hast vorhin schon das Wort Verklärung hier ins Gespräch gebracht. Inwieweit hat sich denn dein Bild von dem, was du da beschrieben hast, durch diese Reisen verändert? Wie war es vorher? Wie ist dieses Bild jetzt?
Ganz unterschiedlich. Also mein Bild beispielsweise von Bayreuth ist eher verklärter geworden. Da bin ich einfach mal hin, weil ich als Kind den damaligen Torwart als Panini-Bild hatte, Wolfgang Mahr, und irgendwann dann, was weiß ich, Jahrzehnte später dachte man, was ist denn aus denen geworden? Das war bei ganz vielen Vereinen der Impuls. Und da bin ich wirklich auf Leute gestolpert, die mit einem Wahnsinnsengagement, natürlich auch bei Sachsen-Leipzig, TB Berlin, da gibt es auch andere Vereine, mit einem Wahnsinnsengagement und auf eine Art, die mir persönlich auch total sympathisch ist, weil man mit den Jungs eben nicht nur über Fußball reden kann, da zu Werke gehen. Also danach war ich eher verklärter als vorher. Bei anderen Vereinen ähnlich, wenn man zum Beispiel Waldhof Mannheim nimmt, die ja durchaus eine problematische Klientel haben, da muss ich aber auch sagen, auch was ich danach dann noch irgendwie entdeckt habe, da führt natürlich dieses Engagement für den Verein und die Tatsache, dass viele aus der Fankurve dann meinen, sie müssen die Vereinsgeschicke bestimmen, hat da zumindest dazu geführt, dass es nicht unbedingt besser wurde, als wenn das die üblichen Funktionäre gemacht hätten. Also da wurde aus viel Engagement auch viel Dilettantismus.
Du sprichst es gerade an, und da die vielleicht einige unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht unbedingt sofort wissen, was du meinst, wenn du vom SV Waldhof Mannheim sprichst und einer schwierigen Klientel, das ist ein bisschen das, was dem ostdeutschen niederliegigen Fußball unterstellt wird, beziehungsweise zugeschrieben wird, nämlich Waldhof Mannheim hat ein ausgeprägt starkes Problem mit rechtsradikalen Strukturen in ihrer Fangemeinde schon seit vielen, vielen Jahren fast durchgängig, nicht wahr? Jetzt ist der Moment, ich habe in der Rezension über dein Buch gelesen, dass auch das in deinem Buch vorkommt. Du hast ja ohnehin als Journalist auch das Feld Rechtsradikalismus durchaus schon beackert. Schwierig ist ja so in strukturschwachen Regionen, wie sie so schön heißen, dass sich so junge Kameradschaften, national gesinnte Jugendliche gerade so in örtlichen Vereinen einbringen. Und da ist natürlich der Sport die erste Anlaufstelle. Ist das tatsächlich flächendeckend so, oder machst du da so, sage ich mal, Pole aus, an denen das besonders stark wird?
Ja, das sind auf jeden Fall Pole. Also bei Waldhof Mannheim ist es so, dass das in den 70er und 80er Jahren schon ein Verein war, der was weiß ich, wo auch NPD-Kader hingegangen sind. Die Partei war ja damals noch anders, aber gab es schon. Wo Kameradschaftsaktivisten hingegangen sind, was sicherlich vielleicht auch mit Rot-Weiß Essen in den 80er Jahren in Westdeutschland einer der Pole war, wo man als Linker, als Zecke auf jeden Fall unerwünscht war und einem das auch recht schnell klar gemacht wurde. Strukturen, massive Unterwanderung eher bei noch kleineren Vereinen, also noch liegen drunter, wo zum Beispiel auch die NPD und Kameradschaftsaktivisten Vereine gründen. Wir haben in einem Buch über die NPD, was ich mit dem Kollegen Sundermeier geschrieben habe, was vor einer Woche rausgekommen ist, das auch am Beispiel Thüringer Wald klar gemacht. Ansonsten, das sage ich auch immer wieder, natürlich überhaupt kein ostdeutsches Phänomen, wie übrigens auch das Phänomen Hooliganismus nicht. Ich war jetzt an den letzten beiden Wochenenden bei St. Pauli Rostock, hatte ich leider Bürodienst, hätte ich mir gerne auch aus der Nähe angeguckt, da war die Gewaltbereitschaft sicherlich von beiden Seiten und sicherlich auch nicht nur politisch motiviert bei der St. Paulianer Seite. Und das Wochenende davor, Karlsruhe-Stuttgart, was ja weitgehend untergegangen ist, das hatte Dimensionen, da wären, ja, weiß ich nicht, warum da nicht ausführlicher darüber berichtet wurde.
Du nimmst dich des Themas an und hast gerade gesagt, du weißt nicht so recht, warum da über sowas nicht gesprochen bzw. berichtet wird. Als Journalist nehme ich dich jetzt mal an der Krawatte, die du wahrscheinlich nicht umhast, und frage dich, was denkst du denn, warum über sowas in dem Maße nicht berichtet wird und nur immer so in Spotlights auf, ich jetzt mal ganz blöd, Leipzig, Dresden und die anderen Konsorten, die üblichen Verdächtigen?
Gute Frage, muss ich auch durchaus selbstkritisch beantworten, weil, glaube ich, viele Leute, die darüber schon berichtet haben, wozu ich mir auch zähle, anfangs stark auf eben diese Orte fokussiert waren, die du gerade genannt hast und vielleicht gar nicht gemerkt haben, was in ihren eigenen, in Anführungszeichen, Stadien passiert. Viele Redaktionen haben ja ihren Sitz eher in Westdeutschland, während sie, mal etwas polemisch gesagt, eben noch bei der Pressekonferenz sitzen. Wie gesagt, muss ich mir durchaus auch selbstkritisch anrechnen. Und dann glaube ich aber, dass es auch eine neue Qualität gekriegt hat. Also beispielsweise in Karlsruhe, wo ich mich durchaus auskenne, war der Hass auf Stuttgart früher eher ein spielerischer vor 20 Jahren. Also eher, das war schon immer nicht so ganz lustig. Aber und heute ist es wirklich so, dass auch der Spießer mit Pepita-Hut und Regenschirm unterm Arm dann nach dem Spiel meinte, intent mal irgendwie auf alles einprügeln zu können, was sich ihm in den Weg stellt.
Ein Pressesprecher der Polizei hat so rückblickend gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Tote gibt. Siehst du das auch so? Also diese von dir gerade auch so angeschnittene Entwicklung im, ja, ich sag mal, Hooliganismus in Deutschland. Ist das Zufall, dass es noch keine Toten gab, oder ist das eine Übertreibung, die uns einfach nur die nächsten Sicherheitsmaßnahmen erklärbar macht?
Ja, beides. Also ich würde sowas nie sagen, weil ich finde, dass man das A damit auf eine Art auch beschreit und B natürlich die Leute, die sich sowieso super gerne in der Kamera sehen, mit ihrer im Fernsehen sehen und sich vor den Kameras produzieren, eher noch bestärkt. Bei der Gewerkschaft der Polizei, die sagt doch seit Jahren immer das Gleiche, das ist natürlich auch Lobbyismus, wie generell vom gesamten Sicherheitsapparat vielleicht sogar legitim, aber das muss man natürlich sagen, das ist eine parteiische Aussage, ganz klar.
Unabhängig davon, dass ein Aspekt eben auch Hooliganismus und Rechtsextremismus so im ländlichen Fußball in deinem Buch vorkommt, hast du ja auch ganz skurrile Momente rausgepickt. Wir haben ja hier auf Radio Korax Kopfstoße FM, in dem Margot Langner und Helga Nofke zu Gast waren, die hast du ja auch porträtiert als so einen besonderen Moment von Fußballfantum in Deutschland. Wie viel mehr gab es denn da noch so an spektakulären Momenten?
Ja, genau, absoluter Glücksfall, die Frau. Also das war eine der nachhaltigsten Erinnerungen. Da gab es schon noch einige. Also ich habe es gibt ja einen Verein im extremen Westen der Republik, Bayer Uerdingen, über die der denkbar schwachsinnige Trainer Max Merkel mal gesagt hat, jede Straßenbahn hat mehr Anhänger als der KfC Uerdingen.
Die waren aber mal in der Bundesliga, ne?
Die waren mal in der Bundesliga, hatten aber noch nie Zuschauer. Also du konntest da immer auch direkt vor dem Haupteingang mit dem Auto parken, 10 Minuten vor Anpfiff, da war wirklich nie was los. War aber immer ganz gemütlich, fand ich. Und ich habe da das ist ja sowieso immer Zufall, also nachher denkt man dann, mein Gott, wie konnte ich jetzt den treffen, aber da kann man ja eigentlich meistens nichts dafür. Einen Fan getroffen, der wegen dieses Vereins 600 Kilometer überbrückt hat und dahin gezogen ist, damit er als einer von 1000 Zuschauern, aber diesmal mit Dauerkarte, da wohnen kann. Und der, das fand ich halt auch faszinierend, dass er aber drunter leidet. Also die Leute sehen sich ja von außen und wissen, dass das objektiv gesehen totaler Schwachsinn ist, aber sie können halt nicht anders, weil wie ein Fan von Fortuna Köln gesagt hat, Fan von Werder Bremen kann ja jeder sein.
Da sage ich jetzt nicht zu, als Freund von Bremen. In der Fußballlandschaft tut sich ja eine ganze Menge, besonders in der Beschreibung der, ja, also du bist ja mit deinem Buch eingetreten in den Kreis, der nicht gerade klein ist, von Menschen, die sich mit Fußball so im Sinne von Literatur beschäftigen. Stehen wir vor einer Intellektualisierung des Fußballs?
Das hat man sich ja auch Ende der 90er schon mal gefragt, also oder ich weiß gar nicht mehr, es war sogar, glaube ich, noch früher, als es dieses Magazin Hattrick gab, dann später 11 Freunde und so. Ich habe eher den Eindruck, dass das stagniert, also dass es ein paar Leute gibt, die an Fußball eben nicht interessiert, kommt Poldi jetzt, wann, was sagt der Berater, kommt er 3 Wochen später, wie hoch ist die Ablösesumme, was mich persönlich zum Beispiel auch entscheidend interessiert, sondern eher andere Dinge, also die ich und andere halt versuchen zu beschreiben, also diese Verrücktheiten, das Irrationale, was in diesem Sport drin ist. Aber ich glaube nicht, dass das ein neuer Trend ist. Ich habe eher den Eindruck, dass der Trend, der im Moment in der Fußballberichterstattung zu verzeichnen ist, ein ganz negativer ist.
Inwiefern?
Wie generell in der Medienlandschaft, also wir merken die Wirtschaftskrise halt extrem und ich habe nicht den Eindruck, dass das die Qualität befördert.
Ja, Christoph Ruf ist doch ein geiler Verein. Reisen in die Fußballprovinz, so heißt ja das ganze Buch. Erschienen ist es im Verlag Die Werkstatt und kostet 16,90 €. Können Sie sich auch noch an die Umfrage vom Anfang der Sendung erinnern, als wir gefragt haben, hier in Halle, was die Leute denn über Ultras wissen, und ich möchte das Ganze jetzt aufklären. Nämlich demnächst hier im September wird es am Thalia ein Theaterstück geben, das sich nämlich dem Thema Ultras widmet, und zwar derart, dass nämlich Ultras, die Hauptprotagonisten, Ultras hier vom Hallischen Fußballclub Chemie, die Hauptprotagonisten des Theaterstückes sein werden. Wir vom Kopfstoß werden regelmäßig darüber berichten und wir haben natürlich den Regisseur des Ganzen, Dirk Lauke, gefragt, wieso er denn auf so eine Idee kommt.
Also ich wünsche mir eigentlich vom Publikum her von allem was. Natürlich sollen die Leute ins Theater gehen, die immer ins Theater gehen. Aber es sollen auch ganz besonders die Leute ins Theater gehen, die sonst zum Fußball rennen. Also ist ja klar, also wenn es schon um Fußball geht, dann sollen die halt dahin gehen. Und ich wünsche mir halt auch, dass da AfD-Fans hinkommen und vielleicht sogar die Konkurrenzmannschaften, die was dagegen haben oder so. Weiß ich nicht, also sowas in der Art. Und dass sich da irgendwie verschiedene Kulturen treffen, darum geht's, glaube ich, schon, wenn man da andere Szenen ins Theater holt. Entstanden ist die ganze Geschichte, weil mein Regieassistent aus dem vorherigen Projekt, Silberhöhe gibt's nicht mehr, der Matthias, ist halt immer so öfter beim HFC mit dabei und sowas alles. Der sagte mir, dass die immer wieder Stress haben, weil es da immer wieder zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit den Bullen kommt. Und Schuld daran seien vor allen Dingen immer sozusagen die Spielerei zwischen der Ultragruppierung und der Polizei, wo sich dann immer wieder so eine Gewaltspirale hochschaukelt mit bengalischen Feuern und sowas alles. Und das hat mich dann einfach interessiert, was ist denn das eigentlich, wieso ticken da irgendwelche normalen Leute erstmal einfach so bei Fußballspielen aus, weil es ja schon sozusagen so ein archaischer Moment ist oder wo man sich fragt, wie weit steht da eigentlich unsere Gesellschaft, unsere Kultur, dass es immer noch so eine Momente braucht, dass man da so irgendwie ein bisschen Blutrunst oder sowas hat, braucht oder so. Es ist nicht so, dass ich mir eine Geschichte ausdenke und dann suche ich mir die passenden Charaktere aus der Fußballszene raus, die sozusagen gut passen würden zu den Figuren, die ich mir da ausgedacht habe. Nee, andersrum ist es, ich latsche da mal hin und rede mit den Leuten und so und merke dann so, wo ich persönlich sozusagen den besten Draht habe und wo die Leute ein bisschen was zu erzählen haben und eine Bühnenpräsenz eventuell versprechen könnten, indem sie halt einfach so gut auftreten können oder so, ein bisschen gut labern können und was zu erzählen haben. So, das ist das Wichtigste. Und die Geschichten von denen höre ich mir natürlich an. Ich höre mir alle Geschichten an, aber sozusagen die interessieren mich besonders. Und mit denen geht es dann einfach weiter, so ein bisschen so Schritt für Schritt, dass ich mir diese Geschichten anhöre, da so ein bisschen so einen Text rausbastle aus der einen oder anderen Geschichte. Und dann, dass er dann so ins Proben kommt und dann ist der Text schon fetter geworden, weil ja die anderen Geschichten auch noch eine Rolle spielen. Also das hat irgendwie, ein Stück entsteht aus den Geschichten der Leute.
Dirk Lauke war das demnächst hier in Halle im Thalia Theater Ultras. Ein Stück von und mit Ultras. Ja, man kann gespannt sein, was da wird ab September. Ist das hier in Thalia zu sehen und wir bei Kopfstoß FM werden das natürlich weiterhin begleiten. Mir bleibt jetzt nur noch auf Wiedersehen zu sagen. Unsere Sendezeit ist davon gerannt. Am Ende dieser Sendung Kopfstoß FM bei Radio Korax oder aber bei dem freien Radio Ihrer Wahl in Marburg, Dresden, Chemnitz, Leipzig. Ja, hier war Kopfstoß FM. Finden können Sie uns auch im Internet unter www.kopfstoß.fm. Also www.kopfstoß.fm. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, auf Wiedersehen. Mein Name ist Jörg Dipter.
Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleone liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei
uns. Die Polizei fordert Sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir
26... Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist... Der das
ermutigt. An sich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Da steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal!